Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Wie können wir aus Sonnenenergie möglichst effizient Strom gewinnen?
Zum einen optimieren wir natürlich die Materialien oder probieren neue Materialsysteme aus.
Forschung an den Materialien ist der Schlüssel, um letzten Endes diese höheren Effizienzen erreichen zu können.
So manche Themen tauchen immer wieder auf in diesem Podcast. Und zwar, weil sie nun mal zu den drängendsten Problemen unserer Zeit gehören und sich viele Forscherinnen und Forscher daher damit beschäftigen, Lösungen zu finden. Energiespeicherung zum Beispiel. Heute bin ich zum zweiten Mal beim Münchner Exzellenzcluster eConversion zu Gast. In der ersten Folge vom Mai 2022 haben wir einen Einblick in die Batterieforschung bekommen und ich habe endlich mal verstanden, wie eine Batterie eigentlich funktioniert. Den Link zur Episode stelle ich in die Shownotes. Heute geht es um solargetriebene Chemie und um die nachgebildete Photosynthese. Meine zwei Gäste stellen sich am besten mal selber vor.
Ja, hallo, mein Name ist Thomas Bein. Ich arbeite an der Ludwig-Maximilian-Universität in München in der physikalischen Chemie und beschäftige mich mit Nanowissenschaften und insbesondere damit, wie man Nanostrukturen für die Umwandlung von Energie und die Speicherung von Energie benutzen kann.
Also mein Name ist Johanna Eichhorn. Ich bin Gruppenleiter am Walter-Schottke-Institut der Technischen Universität München und mein Forschungsschwerpunkt ist die solare Energieumwandlung und im Speziellen schauen wir uns aber in meiner Gruppe an, wie verändern sich diese Eigenschaften auf der Nanoskala.
Mich hat ja schon gleich am Anfang der Recherche ein Begriff irritiert und zwar die physikalische Chemie, denn für mich waren Physik und Chemie zwei verschiedene Disziplinen.
In der physikalischen Chemie versucht man chemische Prozesse, also die Umwandlung von Stoffen, quantitativ zu beschreiben und zu verstehen. Das heißt, wir messen Mengen wie zum Beispiel Energie oder wir messen Spektren, um daraus etwas zu lernen über das Verhalten von Molekülen. Oder wir messen bestimmte Größen wie zum Beispiel Speicherkapazität einer Batterie, um zu wissen, wie gut diese Batterie funktioniert. Also es geht immer um die quantitative Messung von bestimmten Verhalten und daraus ein Verständnis abzuleiten, ein Verständnis über die elementaren Prozesse, die in chemischen Umwandlungen stattfinden.
Und was versuchen Sie vor allem rauszufinden? Was sind so für Sie die großen offenen Fragen?
Wie können wir aus Sonnenenergie möglichst effizient Strom gewinnen? Und zusätzlich, wie können wir aus Sonnenenergie möglichst effizient bestimmte chemische Bindungen erzeugen, wie zum Beispiel die von Wasserstoff, um aus Wasser Wasserstoff zu erzeugen.
Das ist ja ein großes Thema unserer Zeit, oder? Die Speicherung von Energie generell und eben auch die ganze Wasserstoffgeschichte.
Ja, wir können uns ja vorstellen, dass die Sonne sehr großzügig Energie auf die Erde abstrahlt. Und letztendlich hängt ja alles Leben auf der Erde von der Sonne ab. Zum Beispiel ganz wesentlich durch die Photosynthese, die den Pflanzen ermöglicht zu leben und damit letztendlich auch uns ermöglicht zu leben. Und diese Vorgänge, die wollen wir künstlich nachahmen. Und viele von uns kennen ja Solarzellen und diese Solarzellen wandeln Sonnenlicht in Strom um. Und eine ganz wichtige Frage dabei ist, wie effizient und wie preisgünstig können wir so etwas gestalten? Mit anderen Worten, bekommen wir mehr Strom aus der Solarzelle, als wir jetzt aus der Solarzelle bekommen?
Das heißt aber, um das kostengünstig und effizient zu schaffen, braucht man die passenden Materialien, mit denen man sowas umsetzen kann, oder?
Ja, genau. Also die Forschung an den Materialien ist der Schlüssel, um letzten Endes diese höheren Effizienzen erreichen zu können.
Man macht sich also auf die Suche nach neuen Materialien. Dafür gibt es theoretische Gruppen, die ein sogenanntes Material-Screening machen. Sie schnappen sich also ein Material und untersuchen es auf verschiedene Parameter und notieren all diese Daten.
Und anhand dieser Parameter kann man dann als experimentelle Gruppe sich quasi orientieren, wo man sagt, okay, potenziell dieses Material könnte interessant sein, weil es absorbiert zum Beispiel schon einen Großteil vom Sonnenlicht. Dann ist es auch häufig eine Frage, kann ich das überhaupt chemisch synthetisieren, beziehungsweise ist es, wenn ich das synthetisiert habe, zum Beispiel schon einfach an Luft stabil? Das sind zum Beispiel auch Kriterien, die man eben berücksichtigen kann. Natürlich sind das theoretische Berechnungen für ideale Materialien. Und selbst wenn das theoretisch gut klingt und die Vorhersagen sehr vielversprechend sind, heißt es nicht, dass es dann experimentell tatsächlich funktioniert.
Gibt es unendlich viele Materialien oder ist es eine begrenzte Anzahl? Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ja nicht um jetzt chemische Elemente, also irgendwie reines Silber oder sowas, sondern es kann ja auch eine Zusammenführung von verschiedenen Materialien sein, Elementen sein.
Genau, also man muss nicht immer ein Element haben, sondern man kann auch dann verschiedene Elemente eben kombinieren. Ein Wunsch in der Hinsicht ist es, dass es halt Materialien sind, die in der Erdkruste sehr stark vertreten sind, im Idealfall auch nicht giftig in irgendeiner Art und Weise. Also das ist so, wo man sagt, das ist so das Wunschrahmen, in denen man sich bewegt. Also tatsächlich ist es auch so, diese Kombination von verschiedenen Elementen ist tatsächlich auch eine sehr gängige Forschungsrichtung. Aber man muss sich halt selber für seine Forschung irgendwo dann so ein bisschen limitieren. Man kann nicht immer alles machen.
Jetzt zerlegen wir noch ein Wort, das wir in diesem Zusammenhang brauchen, und zwar Photoelektrokatalyse. Das ist die Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie. Aber langsam. Fangen wir erstmal an mit der Katalyse.
Katalyse kann man eigentlich ganz einfach verstehen. Wenn wir auf eine Wanderung gehen und über einen Berg müssen, um zum Ziel zu kommen, haben wir eine Barriere. Das heißt, wir brauchen Energie, um zu diesem Ziel zu kommen. Wenn wir dagegen einen Tunnel bohren durch den Berg und direkt zum Ziel kommen, brauchen wir sehr viel weniger Energie und können damit schneller zum Ziel kommen. Und das ist im Prinzip die Idee der Katalyse. Wir erreichen mit einem Katalysator, dass eine chemische Reaktion schneller zum Ziel führt. Und nicht nur das, sondern aus den vielen verschiedenen möglichen chemischen Reaktionen, dass genau die Reaktion zum Ziel führt, die wir haben wollen.
Und was ist Photokatalyse?
Ja, lassen wir uns inspirieren von der Photosynthese. Die Photosynthese ist ja der Prozess, mit dem Pflanzen aus Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid ihre Substanzen erzeugen, zum Beispiel Zucker oder Stärke oder andere Substanzen. Und das bedeutet, wir sammeln zunächst einmal das Licht ein, leiten dieses Licht dann an aktive Zentren in dem photosynthetischen Apparat und trennen Ladungen. Das heißt, wir trennen Elektronen ab und nutzen diese Elektronen, um chemische Reaktionen durchzuführen. Zum Beispiel können wir mit so einem Katalysator Wasser zu Wasserstoff reduzieren. Das wäre jetzt allgemein die Photokatalyse.
Warum bildet man die Photosynthese nach? Was verspricht man sich davon?
Man kriegt halt dann im Prinzip als Endprodukte, zum Beispiel wie Methanol, Ethanol. Man will eben Produkte haben, die zum einen halt sich gut speichern lassen, aber halt auch, ich sag mal, eine hohe Energiedichte haben. Und in dem Sinne ist das natürlich diese Reaktion auch sehr interessant.
Wie genau die Photosynthese funktioniert, müssen wir uns jetzt nicht nochmal in Erinnerung rufen. Aber in diesem Fall geht es darum, dass man Sonnenlicht nimmt und Kohlendioxid und das in irgendwas umwandelt, was man speichern kann.
Und man kann jetzt zwei grundsätzliche Wege dabei unterscheiden. Entweder können wir diesen Photokatalysator so für sich arbeiten lassen. Dann trennt das Absorbermaterial, was das Sonnenlicht aufnimmt, Elektronen und Löcher. Löcher sind Abwesenheit von Elektronen. Und diese beiden Teilchen können genutzt werden, um chemische Reaktionen durchzuführen. Wir können mit dem Elektron eine chemische Reduktion durchführen und mit dem Loch eine chemische Oxidation. Und je nachdem, was wir gerne als Produkt haben möchten, können wir diese beiden Teilchen nutzen in dem Photokatalysator. Das heißt, dass nach dieser Reaktion direkt an dem Photokatalysator beide Produkte vorhanden sind. Wenn wir also zum Beispiel Wasser spalten, dann bekommen wir an diesem Katalysator sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff.
Das kann allerdings gefährlich werden, denn die Kombination ist ein explosives Gas, bekannt als Knallgas. Es gibt zum Glück noch Plan B.
Die andere Möglichkeit ist, dass wir diese beiden Prozesse trennen. Dass wir uns eine elektrochemische Zelle bauen, bei der eine Elektrode zum Beispiel das lichtabsorbierende Material enthält, damit in die Lage versetzt wird, Elektronen von Löchern zu trennen durch die Anregung mit dem Sonnenlicht und dann an der einen Elektrode die Reduktion und an der anderen Elektrode die Oxidation stattfindet. Der Vorteil davon ist, dass wir die beiden Produkte dieser photoinduzierten Reaktion hinterher sofort getrennt haben, nämlich in den beiden Elektrodenkammern.
Braucht man für diesen Prozess viel Energie?
Ja, glücklicherweise schenkt uns die Sonne diese Energie. Und die Energie des sichtbaren Lichts und auch des nahen ultravioletten Lichts, was hier ankommt auf der Erde, ist ausreichend, um zahlreiche chemische Reaktionen zu starten. Und das ist ja auch wiederum die Grundlage für die Photosynthese, die ja auch das sichtbare Licht für diese Reaktion genutzt hat oder nutzt.
Das heißt, man hätte dann diesen vielbeschworenen grünen Wasserstoff, oder?
Man hätte dann den vielbeschworenen grünen Wasserstoff. In beiden Fällen, also mit dem Photokatalysator, bei dem alles zum Beispiel an einem Teilchen stattfindet, oder mit der Photoelektrochemie, wo man zwei unterschiedliche Elektroden hat, an denen zum Beispiel der Wasserstoff an der Kathode reduziert wird und damit als Wasserstoff verfügbar wird und der Sauerstoff im Wasser an der Anode oxidiert wird, sodass er als Sauerstoffbläschen auch herauskommt.
Das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein. Gibt es ein großes Aber, warum das vielleicht nicht geht oder Herausforderungen, vor denen Sie dann stehen?
Ja, das ist genau der Punkt, an dem die gegenwärtige Forschung auch arbeitet und was eben auch sehr spannend ist zu verfolgen. Wie können wir diese Systeme möglichst effizient und auch möglichst nachhaltig gestalten? Zunächst mal, was die Nachhaltigkeit angeht. Wir brauchen ja, wenn wir solche Systeme großflächig installieren wollen, auch sehr viel Material. Und dieses Material soll möglichst leicht verfügbar sein, hoffentlich nicht sehr oder gar nicht giftig und auch lange stabil bleiben, damit wir nicht jedes Mal neue Installationen aufbauen müssen. Und auf der anderen Seite soll dieses Material auch effizient sein. Und die Herausforderung in der Photoelektrochemie ist genau diese Effizienz, an der viele Wissenschaftler weltweit arbeiten. Wie kann ich das Elektron und das Loch, was ich unmittelbar nach der Lichtabsorption erzeugt habe, möglichst effizient in die chemische Reaktion lenken, in die Reduktion der Protonen zu Wasserstoff und in die Oxidation der Hydroxidionen zu Sauerstoff. Und da gibt es sehr viel Bedarf an Forschung, um nämlich diesen katalytischen Prozess an der Oberfläche der Elektrode möglichst effizient zu gestalten.
Effizienz taucht in diesen Gesprächen immer wieder auf. Und es ist natürlich auch klar, man möchte nicht, dass wie beim guten alten Verbrennermotor oder der Glühbirne ein großer Teil der Energie verloren geht.
In dem Bereich der Photoelektrochemie und Photokatalyse ist das große Thema, wie können wir die Effizienz weiter erhöhen. Mit der Stabilität hat man mit einer ganzen Reihe von Materialien ebenfalls noch Herausforderungen. Und da hat sich herausgestellt, dass sehr, sehr dünne Schichten aus schützendem Material, zum Beispiel glasähnliches Material, das nur etwa 2 bis 3 Nanometer dünn ist, hier schon sehr spannende Verbesserungen der Stabilität erzeugen kann.
Die Nanoskala heißt 10⁻⁹ Meter. Also sehr, sehr, sehr klein. 3 Nanometer sind 0,000003 Millimeter. Kaum zu glauben, dass es einen entscheidenden Unterschied machen kann, so eine dünne Schutzschicht aufzubringen. Kann es aber. Und auch Elektrodenmaterialien können als dünne Filme hergestellt werden.
Und bei uns ist jetzt der Fokus eben auf dünnen Filmen, weil mit dieser Dünnfilmtechnologie man potenziell eben die Möglichkeit hätte, dann auch quasi das hochzuskalieren, sodass man eben größere Umwandlungsgeneratoren generieren konnte oder herstellen könnte. Also deswegen machen wir die dünnen Filme. Und diese dünnen Filme, die sind nicht komplett homogen, sondern man hat eben im Prinzip, kann man sich das vorstellen, die bestehen aus kleinen Körnern. Diese Körner, die stoßen dann aneinander und diese Körner können auch irgendwie verschiedene Facetten haben. Und all das kann dazu führen, dass sich eben lokal die Eigenschaften etwas ändern. Und das ist das, was wir uns gezielt eben in meiner Gruppe anschauen. Also zum einen optimieren wir natürlich die Materialien oder probieren neue Materialsysteme aus. Aber wir schauen uns dann aber auch an, wie ist denn die Stabilität oder Effizienz lokal.
Und wenn es um diese nanostrukturierten Materialien geht, sucht man da ganz neue Materialien, in Anführungszeichen neu, oder versucht man bestehende Materialien eher zu verbessern?
Also es gibt prinzipiell beide Ansätze. Für die photoelektrochemische Energieumwandlung, also zum Beispiel die solare Wasserspaltung, hat man in den letzten Jahrzehnten viel sogenannte Metalloxide sich angeschaut. Die haben allerdings eine sehr große Bandlücke. Das hat aber zur Folge eben, dass man vom Sonnenlicht nur einen kleinen Teil absorbieren kann. Das heißt, das hat dann zur Folge, dass diese Materialien relativ ineffizient sind. Haben aber natürlich den Vorteil, dass ein Oxid an sich ein relativ stabiles Materialsystem darstellt. In den letzten Jahren sind sogenannte Metallnitride so ein bisschen in Mode gekommen. Die haben den Vorteil, die haben etwas kleinere Bandlücke. Das heißt, sie absorbieren mehr Sonnenlicht und können dadurch potenziell effizienter sein. Allerdings sind leider diese Materialsysteme nicht so stabil unter Operationsbedingungen, denn die wollen natürlich lieber oxidieren, weil ein Oxid meistens stabiler ist als ein Nitrit. Das heißt, wir hatten diese zwei klassischen Systeme eben, wo ich sage, also diese Oxide, die auf der einen Seite halt nicht so effizient, aber stabil sind. Dann haben wir diese Nitride, die potenziell effizienter sind, aber halt leider nicht so stabil. Und was wir uns jetzt auch angucken, sind sogenannte Oxynitride, die dann so ein bisschen das Beste aus beiden Welten verknüpfen.
Wenn Sie sich jetzt das perfekte Nanomaterial stricken könnten, wie sähe das aus? Was für Eigenschaften hätte das?
Natürlich sollte das möglichst effizient sein und natürlich möglichst stabil. Dann natürlich auch von der Synthese her sollte es relativ einfach herzustellen sein und halt im Idealfall gut skalierbar.
Aber wieso denn eigentlich so winzig? Wieso Nanoskala?
Unser Schwerpunkt ist wirklich die Materialcharakterisierung. Und bei dieser Materialcharakterisierung, da kann man sich die Materialien auf verschiedensten Größenordnungen anschauen. Wenn wir sagen, wir testen im Labor mal so eine Photoelektrode, dann ist diese Photoelektrode vielleicht ein Zentimeter oder ein paar Millimeter groß. Dann wird es getestet unter realistischen Reaktionsbedingungen, das heißt Sonnenlicht und im Elektrolyt, vielleicht sogar mit einer angelegten Spannung noch für das Laborexperiment. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch fundamentale Studien, wo sich dann Leute ideale Materialsysteme anschauen, mit wo sitzen die Atome und wo bindet zum Beispiel das Wasser an diese Oberfläche und wie schaut die ganz grundsätzliche Reaktion auf gewissen Oberflächen an. Und was wir jetzt in meiner Gruppe halt machen oder was quasi unser Steckenpferd ist, ist eben, wir setzen uns genau da dazwischen. Also wir machen sozusagen Nanometer bis Mikrometer und schauen uns in dem Fall die Materialien unter realistischen Reaktionsbedingungen an. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen die Brücke zu schließen zu Laborsystemen und diesen fundamentalen Studien, die häufig unter idealen Reaktionsbedingungen ablaufen. Das heißt, wir versuchen wissenschaftlich eben gerade dieses Zwischending zu schließen.
Viele dieser Projekte sind so kompliziert, weil sie von der Synthese über die strukturelle Charakterisierung bis hin zur funktionalen Untersuchung, also wie gut funktioniert eigentlich meine Idee und mein Material, deshalb brauchen diese Untersuchungen so viele verschiedene Talente und Spezialwissen und Spezialkenntnisse und auch spezielle Instrumente, um diese Fragen beantworten zu können. Das heißt, das Modell eines Exzellenzclusters, in dem 40 bis 50 Arbeitsgruppen zusammenarbeiten und sich gegenseitig thematisch befruchten und inspirieren, ist von äußerst großem Wert in diesem Themengebiet. Und deshalb sind wir auch so begeistert, in dem E-Conversion Cluster auf diese Weise zusammenarbeiten zu können. Und diese Zusammenarbeit umschließt auch theoretische Untersuchungen, die einerseits zum Verständnis beitragen können und andererseits neue Inspirationen für neue Ideen und neues Design auch liefern können.
Und in welchen Anwendungsbereichen könnte ich denn solche Materialien dann benutzen?
Also wir schauen uns jetzt konkret diese photoelektrochemische Wasserspaltung an. Diese Systeme bestehen ja immer aus einer Anode und aus einer Kathode. Und so ein Fokus in der Gruppe ist halt einfach auf den Photoanoden, weil die häufig eben die Performance von dem ganzen Umwandlungsgerät im Prinzip beeinflussen.
Das heißt, auch da den Prozess wieder effizienter und besser zu machen, den es schon gibt.
Genau. Wir versuchen eben, die Ladungstransferprozesse zu verstehen und mit dem gewonnenen Verständnis dann im Idealfall gezielt unsere Materialien zu verbessern, um dann eben sowohl Effizienz und oder auch die Stabilität zu verbessern.
Das heißt, da weiß man noch gar nicht alles, wie der Prozess stattfindet?
Man weiß prinzipiell, wie es abläuft. Aber wie gesagt, in diesen Materialien, die sind ja alle nicht ideal. Also wir haben ja keine Einkristalle mit einer perfekten Struktur, sondern wir haben ja diese dünnen Filme mit dieser wirklich komplexen Morphologie. Dann haben wir auch noch mögliche Fehlstellen drin. Wir haben verschiedene Facetten. Also ich nenne es mehr diese angewandten Materialien. Die sind halt nicht perfekt und die zeigen auch wieder andere Eigenschaften. Und die haben auch gewisse andere Limitierungen als zum Beispiel, was man in dem Einkristall sehen würde. Und deswegen ist es dann tatsächlich nochmal so, dass man sagt, okay, wir müssen diese fundamentalen Prozesse besser verstehen.
Grundlagenforschung ist wichtig, ganz klar. Aber natürlich kann ich mir das alles besser vorstellen, wenn es um konkrete Anwendungen geht. Reden wir also über die Solarbatterie. Was ist das?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, um zunächst mal zu erklären, was eine Batterie ist. Also die ja überall verwendete Lithium-Ionen-Batterie beispielsweise funktioniert dadurch, dass ich Lithium zunächst einmal an der einen Elektrode habe und auf der anderen Elektrode ein Oxid, in das Lithium-Ionen hineinwandern können. Und es gibt nun eine chemische Antriebskraft, die die Lithium-Ionen in dieses geschichtete Material hineintreiben möchte. Und das ist genau die Spannung, die wir an einer Batterie dann abgreifen können. Wenn die Batterie leer ist, müssen wir Strom hineingeben, um die Lithium-Ionen wieder auf die andere Seite herüberzubringen und wieder zu Lithium-Metall oder einer ähnlichen Form zu reduzieren. Und auf diese Weise können wir Energie speichern. Wenn wir also diese sogenannte Anode mit dem Lithium-Metall vorliegen haben, ist die Batterie geladen. Und wenn das Lithium-Metall oxidiert worden ist zu Lithium-Ionen und dann in dem Oxid sich aufhält, ist die Batterie entladen. So, nun kann man das im Dunkeln machen oder macht das im Dunkeln. Da ist kein Licht notwendig, um diesen Prozess durchzuführen und damit Energie speichern. Wir können aber auch ähnliche Prozesse direkt in einer photoelektrochemischen Zelle erzeugen, indem wir Ionen dort speichern, wo sie eine höhere Energie haben, mithilfe von Licht und der Spannung, die durch die Photoelektrochemie erzeugt wird. Und dann, wenn es dunkel wird, diese gespeicherte Ladung wieder abgreifen als Strom. Das heißt, wir haben letzten Endes die Konzepte der Photoelektrochemie und der Batteriespeicherung zusammengeführt in einem Gerät.
Und damit könnte man dann eben die dunklen Nächte überwinden, was ja momentan so ein Problem ist.
Damit könnte man die dunklen Nächte überwinden. Und der große Vorteil dieser Idee ist, dass ich ja mit einer Photovoltaik oder auch Photoelektrochemieanlage schon eine große Fläche bedecke mit den Geräten, mit den Solarzellen, die wir brauchen, um das Sonnenlicht einzufangen. Und dass ich diese Fläche nutzen kann, um unter den Solarzellen dann die Speicherung durchzuführen. Das heißt, ich habe prinzipiell die Möglichkeit, direkt mit einer Montage beides, nämlich das Einfangen des Lichtes, das Umwandeln des Lichtes in chemische Energie und die Speicherung, alles an einem Ort dann durchzuführen, großflächig.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die nahe Zukunft gucken, was halten Sie für realistisch, was sich da in Ihrem Bereich noch tun wird oder was sich da lösen wird, welche Fragen sich da beantworten werden?
Es gibt ja eine Reihe von Bereichen, auf denen wir arbeiten. Fangen wir an mit dem sozusagen ersten Schritt, nämlich dem, was in einer Solarzelle geschieht. Im Bereich der Solarzellen wird ja sehr aktiv auf mehreren Gebieten gearbeitet. Zum Beispiel der organisch-anorganischen Hybrid-Perovskite. Das ist eine Materialklasse, die erst vor etwa 10 Jahren als sehr, sehr effizientes Material für Solarzellen entdeckt wurde und jetzt sehr intensiv beforscht wird, weil sie mit viel weniger Energieaufwand verarbeitet werden kann und ähnlich effizient mittlerweile wie Silizium-Solarzellen ist. Auf diesem Gebiet ist es insbesondere sehr spannend, die Eigenschaften dieser Perovskite, die man sehr gut anpassen kann, mit den Eigenschaften einer Silizium-Solarzelle zu verbinden und damit die Effizienz der Silizium-Solarzelle in einer sogenannten Tandemzelle noch deutlich zu erhöhen. Und das ist sehr günstig in einem Umfeld, in dem das Land eher teuer ist und man möglichst auf kleinem Gebiet sehr hohe Effizienz haben möchte. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Dann gibt es die ebenfalls sehr spannende Entwicklung der organischen Solarzellen, die ja den großen Vorteil haben, dass sie im Wesentlichen ohne Metalle auskommen und dafür im Wesentlichen aus Kohlenstoff bestehen. Diese organischen Solarzellen sind auch bei niedriger Temperatur prozessierbar und sehr leicht, so ähnlich wie Zeitungspapier, in Rollen herzustellen, also extrem schnell und extrem energiesparend und extrem effizient. Und da hat es in den letzten Jahren einen großen Sprung in der Effizienz gegeben, die jetzt nahe an 20% Energieausbeute liegt, also schon sehr nah auch an Silizium-Solarzellen. Wobei im Moment die große Herausforderung die Stabilität dieser Solarzellen ist. Man lernt dort viel, aber sie müssen immer noch etwas stabiler werden, als sie jetzt sind. Und das ist ein sehr spannendes Gebiet.
Die Wunschvorstellung ist also, durch die Grundlagenforschung Materialien gezielt stabiler und effizienter zu machen, damit wir eines Tages dann viel bessere Energiespeicher haben. So, und damit sind wir am Ende dieser Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst auf exzellent-erklärt.de oder natürlich auch gerne eine Sternchenbewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.